Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag, Herr Professor Korte.
Hallo, Herr Armbruster.
Herr Korte, kann das möglicherweise passieren, dass dieses Coronavirus auch die ein oder andere Landesregierung spaltet?
Ja, das kann passieren. Das Virus hat erstmal keine eigene Agenda, ist auch nicht erpresserisch unterwegs, aber es hat aufklärerische Wirkung. So wie wir sehen, dass Ungleichheit bleibt oder was schlecht vorher funktionierte, auch jetzt schlecht funktioniert, kann natürlich auch ein Missmanagement oder ein Dissens in Koalitionen sich übertragen unter den Bedingungen jetzt des Virus und damit auch eine große Belastungsprobe als Stresstest in die Koalition hineintragen.
Wie sehen Sie das, was da gerade jetzt in der FDP passiert? Wir haben das gerade schon mal skizziert. In Berlin ist die Partei im Bundestag sehr kritisch, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in der Landesregierung. Kommt die Partei da vor Probleme?
Ich kann es gestern auch erkennen bei Herrn Wissing, der Generalsekretär, der in Rheinland-Pfalz Wirtschaftsminister ist und gleichzeitig Generalsekretär der FDP. Da war das auch abgestuft, sehr differenziert, schwierig, spagatsmäßig in der Regierung in Rheinland-Pfalz mitzuregieren und dafür zu sein und in Berlin sich kritisch aufzustellen. Das Wichtigste ist, Kohärenz herzustellen in all diesen Maßnahmen, weil sonst die Bürger nicht mehr folgen werden. Und dass die Parteien im Bund und Land ein wenig voneinander abweichen, ist auch Teil des Prozesses. Parteien sind Abbild der Gesellschaft und da gibt es sehr viel unterschiedliche Interessen. Sie müssen ordnen, deuten, lösen. Das sind so die Hauptaufgaben der Parteien. Und da gibt es eben bei unterschiedlichen Interessen zwischen Bund und Ländern auch verschiedene Ansätze. Wichtig bleibt aus meiner Sicht, dass nicht nur die Gerichte die Ersatzopposition sind, sondern dass wir den Parteien, die Parteiendifferenz jetzt auch wieder erleben, offenbar auch zwischen Bund und Land. Ich finde da jetzt grundsätzlich erstmal keinen Nachteil.
Mhm. Was rechnen Sie denn dann, womit rechnen Sie dann heute im Lauf des Tages in diesen verschiedenen Debatten, die wir da sehen? Werden wir da etwas anderes bekommen als letztendlich Zustimmung zu den verabredeten Maßnahmen in Berlin?
Nein, ich sehe eine große Disziplinierungsmacht, die von der Vereinbarung gestern ausgegangen ist. Aber die Demokratie ist ja eine Hochphase, die sich durch Deliberation und Argument auszeichnet, nicht nur einfach durch Mehrheit. Und insofern kann die Folgebereitschaft, wenn man nicht von einem vormundschaftlichen Staat ausgeht, nur über das Argument erreicht werden. Und das wird praktisch jetzt nachgelagert, um zu begründen, warum die Maßnahmen so erfolgen, wie sie erfolgen. Sonst kann praktisch die hohe Zustimmung nicht erfolgen. Aber ich sehe nicht, dass die Parlamente jetzt davon abweichen. Aber es ist ein Unterschied, ob man über einen Dissens am Ende abstimmt oder einen Konsens einfach nur akzeptiert. Der ist nie so belastbar wie ein Dissens, der mit Mehrheit hergestellt worden ist. Deswegen ist die wichtige Situation, über die Dinge abzustimmen, auch wenn es nicht einstimmig ist, aber mehrheitlich. Und das setzt die Kraft von Demokratie am Ende auch um.
Aber bleibt denn da nicht ein schaler Nachgeschmack bei dieser Reihenfolge, die Sie da jetzt genannt haben? Es wird etwas in Berlin vereinbart und anschließend wird es in den Landesparlamenten bestätigt. Das klingt so ein bisschen nach Abnicken von Beschlüssen.
Ja. Also dass die Kraft des Arguments bleibt, aber die Abfolge sehe ich auch so. Ich hätte es klassisch auch als einen Lerneffekt seit März gesehen und die Demokratie lernt ja täglich dazu, nicht nur etwas über das Virus, sondern auch über die eigenen Mechanismen in der Krise, die Regeln so zu regeln, dass es eine Regierungserklärung gibt, das, was die Regierung vorhat, in einer offensiven Debatte des Bundestages und dann die Gremien dazu danach tagen, wie wir sie neu in dieser Form kennen, über die Ministerpräsidentenkonferenz, die es schon immer gibt, aber eben im Kontext mit der Bundeskanzlerin nicht in dieser Intensität. Diese Reihenfolge in der Tat hätte ich besser gefunden, weil die klaren Regeln schaffen am Ende Freiheit und sie zu übersetzen, darum geht es.
Das heißt, letztendlich, so wie es jetzt aussieht, können wir sagen, die Bundesregierung und der Bund hat in der Pandemie an Kraft gewonnen?
Ja, Es ist nicht nur die Exekutive, die zugenommen hat, sondern das Föderale ist letztlich schwächer geworden. Wir haben zwar erkannt, dass über Unterschiede in den föderalen Herangehensweisen wir viele Lernerfolge hatten, weil in der Vielfalt und Vielheit wir viel präziser auf die verschiedenen Herausforderungen des Virus reagieren konnten, aber in der Summe, in der Abdeckung der Maßnahmen und auch jetzt in der Disziplinierungsmacht, die durch das Kanzleramt entstanden ist, ist der Machtzugewinn des Bundes am Ende größer, als es vorher absehbar war.
Wieso lassen die Landesparlamente das mit sich machen?
Na, im Moment wehren sie sich ja auch und zwingen dazu. Sie können am wirkungsvollsten zwingen, ihre eigenen Abgeordneten, die Länder auch oder die Landes, diejenigen, die ein Mandat haben, in den Bundesländern im Bund, könnten am meisten Einfluss nehmen, weil im Bund haben die Bundestagsabgeordneten im Frühjahr im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes Macht abgegeben. Und sie müssten diese Bundestagsabgeordneten letztlich auffordern, diese Macht zurückzuholen, also Gesetze zu befristen und sie immer an die Zustimmung nicht nur des Bundestages, sondern der Landtage auch zu koppeln. Das wäre eigentlich der normale Weg. Ich sehe da eine Bewegung, die genau das einfordert, weil am Ende es uns am ehesten hilft, auch zu akzeptieren, was sich dort tut.
Live hier bei uns in den Informationen am Mittag war das der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Herr Korte, vielen Dank für das Interview.
Gerne.